Ich möchte eine Stelle lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, wo Gott die Tür in Thessalonich geöffnet hat für die Gemeinde. Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 und dann nochmal Kapitel 2, Vers 13. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken unablässig vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr erwählt seid. Jetzt Kapitel 2, den Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Predigt empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern als das aufgenommen habt, was es in Wirklichkeit ist. Als Wort Gottes, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Bruder Schulz.
Ich grüße auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und bin dankbar für die Einladung und freue mich sehr, hier zu sein und habe auch Grüße von den Geschwistern aus dem Missionswerk und auch meiner eigenen Gemeinde, in der ich sein darf, mitgebracht. Das ist spannend, wenn man an einem Ort das erste Mal ist und so ist es mein Gebetsanliegen gewesen in den Tagen zuvor und auch meiner Frau, die auch jetzt gerade für uns betet, für mich vielleicht ein bisschen mehr als für sie, aber das liegt in der Natur der Sache, dass es dem Herrn ehrt und dass Ermutigung hin zu ihm durch die Predigt und durch sein Wort verbunden sein darf. Vielen Dank für die Textlesung und die herzliche Aufnahme. Und ich möchte zu diesem Thessalonicher Brief am Anfang gerne ein paar einleitende Worte sagen, die uns eine gewisse Besonderheit vielleicht deutlich machen. Es ist uns ja sehr vertraut, dass wir eine Bibel haben und diese Bibel, ich gucke mal gerade auf die Uhr, diese Bibel aufschlagen können, wann immer wir wollen und dann darin lesen, wann immer wir wollen und so oft wir wollen oder auch nicht. Aber es ist uns völlig vertraut. Und wenn wir eine Predigt hören, können wir, wenn wir wollen, uns ein paar Notizen machen und nach Hause gehen und das nochmal nachlesen und nochmal die Bibel aufschlagen und so weiter. Es ist gut, wenn Ihnen und mir, wenn uns bewusst wird, dass in dem Vortragen der Texte in der ursprünglichen Weise diese Voraussetzung bei den Hörern nicht gegeben war. Als Timotheus nach Thessalonich kam und sie hörten, Timotheus ist da, dann hatten sie herzliche Gemeinschaft mit ihm und freuten sich, dass er wieder zu ihnen gekommen war. Ich will nachher etwas mehr über die Hintergründe sagen. Dann ging er wieder weg und was sie nicht wussten, die Berichte von Timotheus über ihre Gemeinschaft waren für Paulus so eindrücklich, dass er ihnen sofort einen Brief schrieb, der 1. Thessalonicher Brief. Und als sie diesen Brief dann bekamen, dann wussten sie nur eins, wir haben einen Brief von Paulus bekommen. Wir haben ihn in der Bibel. Sie hörten ihn das erste Mal und sie hatten auch nicht jeder eine Kopie oder eine Abschrift. Das heißt, alles, was jetzt gesagt wurde, mussten sie beim einmaligen Zuhören erfassen. Und dann hatten sie vielleicht noch Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, aber es gab nur ein Exemplar, so als hätten wir nur eine Bibel in dieser Gemeinde. Als hätten sie nur eine Bibel und die müsste wandern. Und wenn sie etwa 52 Gemeindeglieder wären oder sind, dann kommen sie einmal im Jahr dran, die Bibel zu haben, für eine Woche. Also der Moment, einen Brief zu bekommen, war etwas ganz anderes, als einen Brief heute in der Bibel in ihrem vollständigen Kanon lesen zu dürfen. Ein besonderer Moment. ein Privileg. Wenn wir die Thessalonicher gefragt hätten, was bedeutet euch dieser Tag, dann wäre dieser Gottesdiensttag für sie ein besonderer, denn sie bekamen einen Brief, von dem sie noch nicht wussten, dass er einmal zum Kanon der Bibel gehören würde. Für uns gibt es noch ein paar wichtige Dinge zu bedenken. Es ist ein sehr früher Brief. Wahrscheinlich ist der 1. Thessalonicher, und das ist nicht eine Frage von Wahrscheinlichkeit, anzunehmen ist, von dem, was wir wissen, dass der 1. Thessalonicher Brief oder möglicherweise der Galaterbrief die ersten beiden Briefe, wir wissen nicht genau, welcher von beiden der erste war, auf jeden Fall sind die beiden, die ersten beiden Briefe des Neuen Testaments, die Paulus geschrieben hat. Auch das ist besonders. Sie hatten also keine anderen Briefe, die sie vielleicht schon bekommen hätten, mit denen sie etwas hätten vergleichen können, so wie wir heute vielleicht Parallelstellen lesen. Nichts dergleichen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu ein paar weiteren einführenden Worten. Paulus hatte also diesen Brief geschrieben, nachdem er da war, und wir werden nachher die Begebenheit ein bisschen näher anschauen, wie er da hingekommen ist und wie Paulus, wie kurz müssen wir sagen, gar nicht mal wie lange, wie kurz er nur da bleiben konnte und was in der kurzen Zeit alles geschehen ist. Er schreibt diesen Brief kurz vor seiner Abreise, als er nach Korinth reist. Also er ist auf dem Weg von Thessalonich weg, ist auf der letzten Etappe nach Korinth, dort wird er anderthalb Jahre sein, die zweite Missionsreise wird dann enden. Und in der Zeit, kurz bevor er in Korinth ankommt, schreibt er ihn und gibt ihm noch schnell den Timotheus mit. Das Ziel, die Gemeinde zu ermutigen. Timotheus wird später zurückkommen, den Brief gebracht haben und dann wird er ihnen noch einen zweiten Brief schreiben. Thessalonich, wer schon mal in Griechenland war, die Stadt Thessaloniki kennt oder von Bildern kennt, ich war noch nie dort, aber ich weiß, Thessalonich ist eine Hafenstadt und gehörte damals zu der römischen Provinz Mazedonien. Und es war eine bedeutende Stadt. Sie war groß, sie war für die Römer eine bedeutende Hafenstadt und es gab dort eine Ansiedlung einer jüdischen Gemeinde. Also von Juden, die im Judentum lebten, in die Synagoge gingen. Was war der Anlass für diesen ersten Brief? Paulus hatte, wie wir nachher sehen werden, ihnen das Evangelium gesagt. Es waren Menschen zum Glauben gekommen und unmittelbar mit der Bekehrung von Menschen, die das Evangelium hörten, entstand ein Konflikt, sofort eine Verfolgung. Menschen fürchteten, dass wenn noch mehr Christen dazukommen würden, ihr gottloses Einkommen von verschiedensten Dingen aus dem Götzendienst, dass ihnen das verloren gehen würde. Sie verfolgten Paulus sofort und sie verfolgten alle, die sie bekehrten, sofort. Naja, das ist jetzt nicht ermutigend. Aber wie sie sich verhalten haben, die jungen Gläubigen, ist sehr ermutigend. Welche wirksame Kraft durch das Evangelium und dem Herrn, der das Evangelium ist, in ihnen war, darüber können wir staunen. Und Paulus staunte darüber. Ihre größte Frage war, wenn so viel Druck da ist, so viel Not da ist, wenn wir um unseres Glaubens willen so gering geschätzt werden. Zwei Dinge führten zur Geringschätzung: das Festhalten am Herrn, ihn, seinen Namen zu bezeugen und an seinem Wort, was er gesagt hatte, festzuhalten. Diese beiden Dinge brachten ihnen unmittelbare Verfolgung ein, wie übrigens auch uns. Wenn wir nicht besonders verfolgt werden oder nicht besonders Gegenwind spüren, kann es auch daran liegen, dass wir sehr zurückhaltend sind im Bekennen unseres Herrn oder in dem Festhalten an seinem Wort. Das kann schon sein. Und sie stellten sich die Frage, Paulus hatte uns doch von der Wiederkunft des Herrn Jesus erzählt, dass er kommen wird und uns zu sich holen wird. Und jetzt ist es hier so notvoll, haben wir das vielleicht verpasst? Haben wir doch nicht richtig geglaubt? Kann es sein, dass wir gar nicht ernsthaft genug waren oder uns geirrt haben und das alles ist schon gewesen, aber es hat ohne uns stattgefunden? Die ersten unter ihnen gingen heim, sie starben und sie wussten nicht, ja, wenn sie jetzt tot sind und der Herr noch nicht wiedergekommen ist, was wird dann aus ihnen? Sie waren ganz junggläubig, wie wir gleich sehen werden. Und es war Not und die ersten unter ihnen starben, zum Teil auch altersbedingt, und sie wussten es nicht einzuordnen. Und dann hörten sie nach da und sie hörten nach da und sie bekamen Unterschiedlichstes und zum Teil auch sehr Verführerisches zu hören. Ich lese uns zu dem Hintergrund einen kurzen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Den lese ich langsam vor. Wer mit aufschlagen möchte, kann das aber gerne tun. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und dann werden wir die Situation der Thessalonicher verstehen und können weitergehen. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Wir bitten euch, lese ab dem Vers 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und dann erklärt er ihnen, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Und dann erklärt er ihnen, dass sie ganz ruhig sein können. Das ist aber schon der zweite Brief. Also, jetzt haben wir ein gewisses Verständnis, einen kleinen Einblick in die Situation der Thessalonicher. Und das ist auch der Grund, warum in jedem Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, derer sind nur 5, immer eine Betrachtung des Aspektes ist, Jesus Christus wird wiederkommen. Es sind 2 Wiederankünfte und Wiederkünfte beschrieben, aber es wird in jedem Kapitel Bezug genommen, sodass sie getröstet und unterwiesen werden. Erinnern wir uns daran, dass ich sagte, es ist der erste frühe Brief des Neuen Testaments und damit ist es auch für alle Christen ein wesentliches Dokument, um das Kommen des Herrn überhaupt verstehen zu können. Hier wird uns das erste Mal, vielleicht nicht in der Anordnung der Bibelbücher, aber von der Historie her wird das erste Mal der Wille und die Absicht und das souveräne Handeln Gottes im Blick auf sein Kommen in der Bibel gezeigt. Der Brief hat von daher größte Bedeutung für unsere fröhliche Gewissheit und unser dementsprechend fröhliches Erwarten seines Kommens. So, und jetzt wollen wir in den verlesenen Text einsteigen und zuallererst einmal sehen, wie hat das Evangelium in Thessalonich überhaupt Raum bekommen? Wie ist es überhaupt entstanden? Und man würde denken, das ist ja ganz einfach, Paulus geht da hin und verkündigt das Evangelium. Das ist doch in der äußeren Betrachtung, also in der Beobachtung richtig. Ein Missionar geht mit Brüdern oder Geschwistern, die ihn begleiten, an einen Ort und er verkündigt das Evangelium. Aber wie kam es dazu? Das wollen wir uns anschauen, weil so viel Ermutigendes darin auch enthalten ist. Und das ist die Besonderheit der Bibel, dass wir nicht die Evangelien haben und dann 21 Briefe, sondern dass wir dazwischen eine Kirchengeschichte haben, und zwar die einzige inspirierte Kirchengeschichte, nämlich die Apostelgeschichte. Sie ist vom Heiligen Geist eingegeben, wie alle anderen Bücher auch, und sie ist inspirierte Kirchengeschichte. Das heißt, wir haben das Privileg, das hatten die Thessalonicher auch nicht, die Geschichte, ihre Geschichte, die Gemeinde Jesu in Thessalonich, auch mit Hinzunahme der Apostelgeschichte zu lesen. Und das wollen wir zu Beginn tun. Wir nehmen Einblick in einen Text, auf dem Weg nach Thessalonich, der, glaube ich, sehr bezeichnend ist. Und ich lese dazu aus der Apostelgeschichte 16 ein paar wenige Verse, um uns in gewisser Weise die Alltäglichkeit und in gewisser Weise können wir sagen, auch die Herausforderung jener Männer zu zeigen, das war die Absicht Gottes, sie uns hier zu schildern, mit denen sie konfrontiert waren auf dem Weg nach Thessalonich. Sie wussten noch gar nicht, dass sie nach Thessalonich gehen würden und da können wir schon das Erste lernen. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und ich lese ein paar Verse ab dem Vers 6. Apostelgeschichte 16 ab dem Vers 6. Im Vorfeld, in der unmittelbaren Zeit davor, war Paulus auf Timotheus gestoßen. Der junge Mann Timotheus hatte ein gutes Zeugnis. Und wie wir lesen, wird er sein engster Vertrauter. sein allerengster Vertrauter. Er hat das Zeugnis, dass niemand so um das der anderen in der Gemeinde Jesu bemüht war, wie Timotheus selbst. Er war ihm der Nächste bis zu seiner Hinrichtung, war ihm keiner näher als Timotheus. Apostelgeschichte 16, Vers 6, wir bekommen jetzt Einblick in eine Mission, in eine Reise. Vier Männer sind jetzt unterwegs, zuerst sind es drei und dann werden es vier, was nur durch ein kleines Wort, nämlich das Wort wir, angezeigt wird, aber ich sage da gleich was zu. Als sie, also jetzt beschreibt der Lukas, der Autor der Apostelgeschichte oder der, dem sie gegeben wurde von Gott, sie aufzuschreiben, er beschreibt in Vers 6, als sie, also jene Männer, Paulus, Timotheus und Silvanus, aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Und das müssen wir, das will ich ein bisschen illustrieren oder darstellen, was das bedeutete. Also sie gingen los und ganz offensichtlich hatten diese Männer noch nicht eine vollständige, fertige Reiseroute. Das ist nicht typisch deutsch. Typisch deutsch ist, wir wissen Anfang und Ende und das wird genauso durchgezogen. Oh, das war bei den Männern nicht der Fall. Nicht, dass sie nicht Disziplin hätten, aber sie wussten einfach nicht mehr, als die im Anschluss an die erste Missionsreise wieder loszugehen, um die Gemeinde Jesu zu stärken, die neuen Gemeinden zu stärken und zu sehen, wie Gott sie führen würde. Und Paulus hatte einen Herzschlag. Er wollte so gerne die römische Provinz Asia, nicht das heutige Asien, die römische Provinz Asia mit dem Evangelium erreichen. Also sie kommen aus der Region Antiochia, das ist bei unserer nördlich ausgerichteten Karte von Osten. Und dann kommen sie an einen Punkt und dann denkt Paulus, ein guter Zeitpunkt, um in die Provinz Asia zu gehen. Das ist die Region hier. Und dann heißt es, es wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt. Die vier Männer gehen los, zuerst drei, aber es wird ihnen gewährt, nein, sagt Gott, du gehst nicht. Wer erlebt sowas von uns? Eine solche Gemeinschaft von Kindern Gottes, wo man so abhängig vom Herrn ist, dass man auf seine Führungen angewiesen, im Gebet darum flehend, deutlich erfassen muss, was will Gott, was sagt er durch den Heiligen Geist und erfassen wir das einmütig. Nun, die anderen drei könnten denken, zunächst noch zwei, dann drei. Ich lüfte das Geheimnis gleich. Wir haben ja Paulus bei uns, den großen Paulus. Wir achten einfach, was er sagt. Das macht Paulus aber nicht so. Und das ist auch ganz fein zu sehen, was eigentlich geschieht, bevor das Evangelium nach Thessalonich kommt. Gott erlaubt uns mit der Lupe in den ganz persönlichen Umgang von Männern vor Gott, miteinander vor Gott, Einblick zu nehmen. Und wir lernen für unser Gemeindeleben dazu. Als sie, immer noch sie, nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Also sie reisen ein Stückchen weiter und Bithynien, das ist nördlich. Also südlich Asien geht nicht nördlich, das geht hoch zum Schwarzen Meer. Nein, auch nicht. Heißt es wieder, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Das ist schön, wenn man merkt, wenn Gott einem sagt Nein. Wir hören zwar lieber ein Ja, bei unseren Wünschen und Planungen und was wir so haben. Aber es ist auch gut, wenn man geht, im Glauben geht und nicht passiv ist, ein Nein zu akzeptieren, ein Nein überhaupt zu hören. Also Paulus erwartete nicht auf Eingebung, wo soll es denn lang gehen und dann gehe ich, wenn ich es genau weiß, sondern er ging aus Liebe zur Gemeinde und aus Glauben an die Führung an seinen Herrn, aber er war stoppbar zu stoppen und er war führbar zu lenken. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Also, in die eine Richtung dürfen sie nicht, in die andere und es ereignet sich ein Abend. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Vers, ein sehr interessanter Abschnitt in den Versen 9 und 10. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also eine traumähnliche Erscheinung und ihm wird deutlich und in der nimmt er wahr, Mazedonien, wir werden nach Mazedonien gerufen. Und jetzt kommt der Vers 10 und da haben wir eine Wende. So schön, wie sorgfältig das Wort Gottes ist. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, also als Paulus von dieser traumähnlichen Erscheinung morgens aufstehend zu den anderen Brüdern stößt, sagt er nicht, auf nach Mazedonien. Ich habe einen Traum gehabt und die anderen sind ganz froh, dass endlich klar ist, wo es hingeht und sie folgen ihm. Nein, mitnichten. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir, jetzt wird es spannend, da stand doch eben noch die ganze Zeit sie. Jetzt auf einmal steht da wir. Oh, das ist vielleicht nicht so wichtig. Doch, das ist sehr wichtig, denn ab jetzt ist Lukas dabei. Jetzt schreibt er als Augenzeuge. Bis dahin hat er gehört, aber jetzt ist Lukas dabei. Jetzt sind sie zu viert. Und jetzt kann Lukas als Augenzeuge sagen, wie sie das jetzt lösten mit Mazedonien. Waren wir sogleich, als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu reisen. Wie kamen sie zu der Entscheidung? Ja, wegen Paulus? Nein. Indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, diese Männer waren nicht einfach Paulus gefolgt und auch Paulus hatte sich nicht einfach massiv in den Vordergrund stellend gesagt, der Herr hat zu mir geredet, wir gehen nach Mazedonien, sondern diese Männer hatten ein brüderliches Umgehen miteinander. Sie waren vertraut damit, dass der Heilige Geist, dass Gott sie durch den Heiligen Geist stoppte und sagte, nein, ihr geht nicht nach Asien, nein, ihr geht nicht nach Bithynien. Ihr stoppt und jetzt, ihr geht nach Mazedonien. Sie waren vertraut, den Herrn zu fragen und vor dem Herrn um Dinge wie Einmütigkeit zu ringen. Wie trifft man eine Entscheidung unter Gebet und welche Parameter brauchen wir? Wir brauchen Frieden, Freude, Glaubensgewissheit und das brauchen alle Beteiligten. Und das werden sie für diesen weiteren Verlauf der Reise brauchen, denn obwohl jetzt klar ist, was Gott will, wird es immer schwieriger auf der Reise. Es geht um Leben und Tod. Also ist es ganz wichtig, damit jemand ausharrt und nicht zurückweicht, dass er Anteil hat an den Führungen und recht gewiss weiß, ich bin hier, weil Gott mich hierher gestellt hat und deswegen kann ich jetzt auch ausharren. Wie wir unserem Predigtext, der Textlesung entnehmen konnten. Also, wir dürfen wieder fragen, ist das unsere Lebenswirklichkeit, erleben wir das noch? Gestern fuhr ich mit einem Bruder zu einem Bahnhof. Ich brachte ihn zum Bahnhof, ein etwas älterer Bruder als ich. Also ich bin 58 und er ist noch ein bisschen älter. Und wir sprachen, er wohnt weiter weg. Und dann sagt er mir, er ist Naturwissenschaftler und ein Bruder, hat sehr viel in seinem Leben nachgedacht, hat Verantwortung in einer Gemeinde. Und er sagte, ihm fällt das so auf, so eine Schwermut in der Gemeinde Jesu. Die unter anderem daher rührt, wie wir uns dann im Auto austauschten, wir hatten etwa 50 Kilometer Weg gemeinsam, dass wir in unserer Bibel etwas lesen, aber dann auch verarbeiten müssen, dass es in unserem Leben nicht mehr so ist. Und das ist vor allen Dingen eine Herausforderung für uns Männer. Die Frauen schauen sowieso auf uns und gucken, na, wie geht's jetzt geistlich weiter? Triff eine Entscheidung oder wie auch immer, ja? Es gibt eine gewisse Schwermut, dass wir wissen, Dinge, es wäre so schön, wenn Dinge so wären, wie wir sie in der Bibel lesen. Aber wir haben gelernt, emotional und auch gedanklich uns damit etwas zu hören und das Gute zu wissen, aber dann haben wir gelernt, uns damit abzufinden, dass es nicht so ist. Wir lesen einen Text und sagen, ist aber nicht in meinem Leben so. Und wisst ihr, was uns tröstet? Dass es bei anderen auch so ist. Aber das ist kein Trost. Und wir sind bei dem Thema Evangelium. Und die Menschen da draußen, sie kennen vielleicht nur, ich will bei dem Sie bleiben, wir kennen uns noch nicht so gut und ich will auch niemandem zu nahe treten, sie kennen nur Sie und mich. Jeder von uns hat Nachbarn und Menschen. die uns jeden Tag, jede Woche mindestens einmal sehen. Sie kennen keine Christen, außer Sie und mich. Wir sind Ihre einzigen Hoffnungsträger. Wir sind die einzigen christlichen Angesichter, in die Sie schauen. Was brauchen unsere verlorenen Nachbarn und die Menschen in unserem Umfeld, wo wir wohnen, die uns jede Woche sehen? Menschen, in deren Angesichtern und in deren Lebensführung und in deren Worten es hell wird, wenn man ihnen begegnet. Und da wollen wir uns zu ermutigen. Wenn dazu die verbleibenden 20 Minuten helfen, dann ist schon, hat der Herr uns gesegnet. Also jetzt wissen wir, wie es zu der Reise kommt. Und sie kommen jetzt zuallererst nach Philippi. Und dort in Philippi kriegen sie ganz viel Schwierigkeiten, diese vier Missionare. Wir wissen von der Bekehrung der Lydia und der Bekehrung des Kerkermeisters. Paulus und Silas, das ist derselbe übrigens wie Silvanus, das hat nur mit der Sprachform des Namens in der Sprache zu tun, griechisch und im Sprachgebrauch die ausgesprochene und die kurze Form. Sie sitzen im Gefängnis und werden verfolgt und Paulus ist überhaupt nicht zerknirscht in Philippi. Um Mitternacht singen sie ein Lied, ein Beben entsteht. Das ist übrigens dasselbe Beben wie in dem Predigtext, lasst euch nicht erschüttern, was ich eben vorgelesen hatte. Ja? Er bebt nicht. Es geschieht ein Erdbeben und der Kerkermeister kommt zum Glauben, weil er sich fragt, wieso laufen die Häftlinge nicht weg, wenn sie könnten. Und er hört von Paulus das Evangelium und bekehrt sich. Ganz gewiss hat er in Paulus etwas gesehen, ein helles Angesicht trotz Folterung. So, und jetzt kommen sie von Philippi weg an die Zielstadt Thessalonich. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 17, das lese ich uns noch kurz vor und dann gehen wir in den Thessalonicher Brief. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 1, sie reisten aber nach Amphipolis und nach Apollonia und kamen nach Thessalonich. In diesem Buch der Bibel, der Apostelgeschichte, inspirierte Kirchengeschichte, bekommen wir die zuverlässige Information, dass und wie Männer nach dem Willen Gottes geführt in Thessalonich ankommen, wie das Evangelium diese Stadt erreicht hat. Und jetzt, was tut Paulus? Paulus, er hat noch die Foltermerkmale. Wir wissen das von den Wegstrecken, die er gemacht hat auf der Reise, dass er nur wenige Tage weg war. Der war nicht wochenlang von Philippi weg, wo er gefoltert worden war. Noch mit der Schwächung seiner Folter in Philippi kommt er in Thessalonich an. Und da heißt es, wo eine Synagoge der Juden war. Ich hatte gesagt, Thessalonich hatte eine Ansiedlung von Juden, die im judaistischen alttestamentlichen Sinne Gottesdienste feierten. Paulus aber ging nach ihrer Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Drei Sabbate ist er da, drei Wochen nur. Und dann ist er noch eine gewisse Zeit da, das werden wir gleich sehen, und dann muss er weg. Oh, das ist eine sehr kurze Zeit einer Gemeindeentstehung. Wochen. Nun, es war nicht ein halbes Jahr. Wie können wir das sagen? Weil wir dem Herrn die Ehre, die Apostelgeschichte haben. Denn wir wissen, dass die zweite Missionsreise in Korinth endet, wo er ein paar Briefe geschrieben hat. Und sie endet nach 2 Jahren. Und in Korinth, das wissen wir auch sehr genau, weil er das in einem Brief schreibt, ist er 18 Monate. Das heißt, bis Korinth, und da gehört Thessalonich hinein, waren es nur 6 Monate von Beginn der Reise. Er war wirklich nur kurz da. Und nun wissen wir, die Gemeinde ist entstanden. Es wird dann beschrieben, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und dann aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Dieser Jesus, der rettet, ist der Gesalbte, der verheißen ist. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an und eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben und dann geht es los, wieder mit Verfolgung. So, und jetzt gehen wir in unseren Predigtext im Thessalonicher Brief und schauen uns das ein bisschen näher an. Der Brief beginnt damit, und wenn ihr das zu Hause einmal nachlesen wollt und vielleicht einen Zettel nehmt, dann gibt es eine ganz wertvolle Hilfe. dass man einen Buntstift nimmt und ein paar Dinge einmal anstreicht. Und ich möchte uns auf 4 kleine Worte hinweisen. Sehr kleine Worte. Zum Teil haben sie nur 2 Buchstaben. Und ich lese den Text einmal vor und betone noch einmal ganz ausdrücklich, was ich in dem ersten auslegenden Teil jetzt erklären möchte. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. In der deutschen Sprache nennt man das eine Präposition, also etwas beschreibt eine Position zu etwas. Die Gemeinde wird hier beschrieben vor Gott, nein, in ihm. Also das Erste, was wir uns hier markieren können, ist, Paulus beschreibt die Gemeinde in Thessalonich als eine Gemeinde, die in Gott ist. Das heißt also sehr geborgen in ihm. Und dann sagt er, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt grüßt er sie. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Beide Male von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was können wir von diesem Gruß lernen? Man denkt ja oft bei Grußworten, das ist so die höfliche Einleitung, danach geht es eigentlich erst richtig los. Wenn Paulus vom Heiligen Geist geführt einen Brief geschrieben hat, geht es vom ersten Wort an richtig los. Da hat jedes Wort Bedeutung. Das ist nicht ein allgemein weniger bedeutsamer, einfach nur höflicher Teil. Sie wissen das, ich weiß, dass Sie das wissen. Aber wir wollen es uns gemeinsam vors Herz stellen, dass es Gott wichtig war bei der Inspiration seines Wortes, auch des Thessalonicher Briefes, dass die Gemeinde Jesu, die diesen Brief empfängt, in großer Not in Thessalonich, dass sie 2 Dinge weiß. Ihr seid in Gott. Und deswegen, wenn ihr das wisst, dass ihr in Gott seid, dann empfangt ihr auch ganz anders und sehr bewusst von Gott Gnade und Friede. Ich will das für die, die mitschreiben oder jemand, der das nochmal nachhört oder nachliest, nochmal an einem anderen Brief, der im Gefängnis geschrieben worden ist, im Kolosserbrief deutlich machen. Im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 9, da sagt Paulus den Kolossern, lügt einander nicht an. Das ist schon allerhand, dass man das Christen sagen muss. Aber wir sind schwach und wir haben auch nicht oft das Licht, das wir über uns bräuchten. Wir denken auch manchmal zu gut von unserem Herzen und unseren Fähigkeiten, wenn wir außerhalb von Gott uns mal denkend verstehen. Wir machen noch sehr viel selbst und da sagt er, lügt einander nicht an, dann sagt er, begründet er es, weil ihr den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das sagt er in Kolosser 3, Vers 9. Und 3 Verse weiter im Vers 12 sagt er, so jetzt, so zieht nun an. Also nicht anziehen in dem Sinne von, sondern jetzt macht euch auf. Und dann sagt er 3 Dinge. Als Auserwählte, Heilige und Geliebte. Jetzt zieht an als Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Sanftmut, Langmut und kommt auf das Wesen Gottes. Das ist nichts anderes als das, was hier steht. In Gott zu sein. Was ist unsere Identität? Unsere Identität ist, dass wir in Christus sind und dass er uns verändert. Erinnern wir uns noch an den Text, der uns vorgelesen wurde von Bruder Kessler als erweiterte Textlesung, und den lese ich uns noch einmal vor. Und da wird es deutlich. Im Kapitel 2 dieses Briefes sagt er Ihnen in Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, und jetzt kommen 3 Dinge vor, und Gott ist sehr sorgfältig in der Beschreibung, dass ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, als ihr es empfangen habt, das erste ist empfangen, es nicht als Menschenwort, das zweite aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und jetzt sagt er das dritte über dieses Wort. Das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid oder geworden seid. Also es ist wirksam an den Geretteten, also über die Errettung hinaus. Das heißt, dass Paulus ihnen sagt, drei Dinge sind geschehen, als ihr das Wort Gottes hörtet. Ihr habt es gehört im Sinne von empfangen. Dann habt ihr es aufgenommen. Das ist also nicht dasselbe. Das geschieht nicht einfach so. Und dann hat es Frucht gebracht und euch verändert. Also jeder von uns, der das Wort Gottes hört, wir empfangen das Wort Gottes, es wird uns gesagt. Und dann gibt es einen Prozess, einen Umgang damit, den Gottes Wort als Aufnehmen beschreibt. Und wenn wir jetzt, wenn man eine Bibelwoche hat und man wird oder sich selbst mal eine Bibelwoche gönnt und studiert den Thessalonicher Brief, dann kommt man ins Kapitel 5 und dann wird genau das gesagt. Weissagung verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet. Und dieses Ereignis mit dem Gehörten nach Hause gehen und dann genau anschauen und dann vor Gott ausbreiten, nochmal nachlesen, nochmal eine andere Bibel hinzunehmen und schauen. Und am Ende wird es, man streicht weg, was irgendwie menschlich war von dem Prediger, wir sind ja alle schwach. Und dann bleibt etwas übrig, das reine Gold. Und das nimmt man auf und sagt, Herr, das ist dein Reden zu mir. Und daraus entnehme ich, was du willst. Genauso wie es Paulus und alle anderen auch getan haben. Und das sagt er ihnen. Das Wort Gottes wurde in euch Thessalonichern. Ihr habt es empfangen und dann habt ihr es aufgenommen. Das ist umgehen, das ist wie kauen. Und dann wurde es wirksam in euch. Und jetzt gibt es eine Schwierigkeit. Die Wirksamkeit wollen wir gerne, nicht wahr? Wir wollen, dass das Wort Gottes an uns wirksam wird. Empfangen wollen wir es auch. Also wir sind hergekommen, wir wollen es hören. Oh, was wäre, wenn wir das Aufnehmen weglassen würden? Können wir das weglassen? Nein, dann wird es nicht wirksam. Dann wären wir geistlicher als die Thessalonicher. Also wir merken, offensichtlich braucht es alle drei Schritte, das Empfangen, das Aufnehmen des Empfangens, sich damit auseinandersetzen. Und dann wird das Aufnehmen des zuvor Empfangenen und Geprüften wirkt sich aus zur Frucht, zur Veränderung. Wie fängt also das Evangelium oder Evangelisation oder eine Gemeindeentstehung an, indem zuallererst Männer wie Paulus, Silvanus, Timotheus und Lukas selbst durch den Geist Gottes geführt und verändert wurden, das Wort Gottes aufnahmen, empfangen, es aufgenommen haben. Und dann wurde es wirksam in ihnen. Sie konnten geistlich leben, immer sensibler, immer klarer, immer fester. Und dann sagten sie es anderen. Und das Gleiche setzt sich in anderen wieder fort. Also das Erste, was wir von den Thessalonichern lernen, ist der Moment des Hörens, hineinzuführen in einen Moment des Aufnehmens und dann die Frucht zu suchen. Jetzt erlaubt mir bitte noch einen kurzen Hinweis, wie das nämlich von Gottes Wort her, von dem Wort, was da steht, ist. Wir sehen Umstände, die geschehen oft aus unserer Perspektive, nicht wahr? Nehmen wir Paulus im Gefängnis. Paulus sitzt im Gefängnis und er könnte sagen, das ist bestimmt Anfechtung. Der Teufel will nicht, dass ich das Evangelium sage. Er sitzt im Gefängnis und sitzt im Gefängnis und denkt, ich vertrödel meine Zeit. Übrigens endet so sein Leben, nicht wahr? Fast. Er muss 2 Jahre ins Gefängnis, weil er verleumdet wird. Er hätte während der Untersuchungshaft sagen können, die dauerte immer 2 Jahre, wenn der Kläger so lange sich Zeit ließ. Er musste 2 Jahre einsitzen, bis die Kläger kamen und dafür hatten sie 2 Jahre Zeit, die Klageschrift vorzutragen. Und wenn sie das nicht machten, dann hatten sie ihn schon mal für 2 Jahre weggesperrt. Paulus hätte da sitzen können und sagen, ich vergeude hier meine Zeit. Ich sitze hier im Gefängnis und kann nicht wirken für den Herrn. Mitnichten, er schrieb den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Philemonbrief. Was für Briefe aus dem Gefängnis. Sie liegen in unseren Bibeln auf unserem Schoß und sie sind uns zum Segen. Epheser, Philippa, Kolosser und Philemonbrief. Also, Wichtig ist, dass wir das Leben nicht aus unserer Perspektive sehen, wie etwas auf uns wirkt, was uns widerfährt, sondern wie es aus der Perspektive Gottes ist. Was taten diese Männer? Wie war das wirklich das Wort Gottes aus? Sie kamen in eine Situation, die war schwierig. Und was hatte Paulus? Er hatte ein biblisches Gottesbild. Du bist doch allgegenwärtig, mein Gott. Wie könnte ich jetzt zweifeln, dass du hier im Gefängnis bist? In der Not, in der Krankheit, wie auch immer. Die Denkweise eines Mannes und einer Frau, die das Wort Gottes aufnimmt, empfängt, aufnimmt, kaut, das Gute behält und das dann Frucht bringt. Davon ist eine Frucht, ich lerne, von Gott her zu denken. Ich kann alles ganz anders tragen. Das war die Auswirkung. Ich komme auf die Zielgerade und wir schauen uns noch ein wenig den Text aus dem 1. Thessalonicher Brief an. Und ich möchte euch ermutigen, unser Herz erwärmen, in diesem Brief ein bisschen zu lesen. Er sagt, Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Die beiden Präpositionen in Gott und von Gott empfangen hatten wir schon angeschaut. Ein Wort zur Gnade. Auch das, die Gnade könnten wir sehen, was sie aus unserer Perspektive ist. Ein unverdientes Geschenk. Gott hat mir Gnade gegeben. Daran kann ich mich ja freuen. Gott hat dir Gnade gegeben oder ihnen Gnade gegeben und du, sie können sich ja freuen. Das wäre unser Blick auf die Gnade. Ein Mensch, der das Wort Gottes empfangen hat und aufnimmt, kaut und indem es Frucht bringt, möchte die Gnade gerne sehen, was sie aus Gottes Sicht ist. Nicht, wie sie an sich an mir allein auswirkt, sondern was ist sie wert in den Augen Gottes? Das ist ein schöner Gedanke, auch seelsorgerlich, alles aus der Sicht Gottes sehen zu wollen. Es gibt allem seinen richtigen Wert. Sehr glaubensstärkend, auch wenn es eine Selbstverleugnung ist. Was ist Gnade? Wie beschreibt Gott die Gnade aus seiner Sicht? Und das wäre jetzt ganz schön, ein Bibelstudium über die Gnade zu machen. Aber ihr wisst das, sie wissen das auch. Ich will nur ein Wort sagen aus dem Römerbrief. In Römer 5, Vers 2 wird uns die Gnade beschrieben als ein Raum, in dem wir stehen. Es ist nicht nur das, was uns zuteil wurde zur Errettung, sondern Gott sagt, dass wir gerechtfertigt wurden aus Glauben und jetzt stehen wir in dieser Gnade. Die Gnade ist aus der Sichtweise Gottes ein Raum, wo wir in ihm sind und er mit seinem Wesen uns führt. Und dann darf alles zur Ruhe kommen. Wirklich alles. Ich bin nicht nur allein durch die Gnade gerettet mittels des Glaubens, sondern die Gnade ist das Wesen Gottes. Gott ist von Herzen gnädig. Und sie ist mir im Sohn erwiesen und offenbar geworden. Und Gott sagt, das ist der Raum, in dem du stehst, in dem führe ich dich. Und deswegen kann Paulus sagen, es ist alles Gnade. Und dafür betet er, Gnade sei euch vermehrt. Ich lese im Text noch etwas weiter. Und dann heißt es in Vers 3, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir. Also Paulus, du kennst die Thessalonicher doch nur so kurz. Wie kannst du das sagen? Sie beten alle Zeit. Und jetzt beschreibt er den Anlass für seine Gebete. Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist uns bekannt, ja? Und alle drei Dinge findet er als Frucht des Geistes in ihnen. Und jetzt kommen wieder zwei Präpositionen, die können wir wieder gelb markieren oder bunt. Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Paulus kann gar nicht anders, als die Thessalonicher in Gott zu sehen, was sie von ihm empfangen und wie sie hoffen auf ihren Herrn vor ihrem Vater. Er sagt den Thessalonichern und führt sie immer wieder dahin, Nein, schau nicht auf die Umstände, schau auf den Herrn. Und du hast Anlass dazu. Alles ist in ihm. Ich lese noch etwas weiter und dann schließen wir. Denn unser Evangelium ist nicht, heißt es, im Wort zu euch gekommen, Vers 5, sondern auch in Kraft und dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch waren. Und dann sagt er etwas, und das, damit will ich schließen, im Blick auf die Gemeinde, wie eine Gemeinde entsteht und wie sie wächst und zugerüstet wird. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, heißt es in Vers 6. Und wenn man das studiert und liest, ist man versucht, folgenden Gedanken zu denken. Paulus, das macht man nicht. Man nennt nicht sich zuerst und dann den Herrn. Ist das denn anständig? Ihr seid meine und des Herrn Nachahmer geworden? Wie kann man sowas sagen? Hier wird einfach beschrieben, was passiert ist. Er kam nach Thessalonich und sie glaubten nicht an den Herrn. Und das Einzige, was sie hatten, sie hatten Paulus. Den ersten, den sie trafen, der ein Angesicht und einen Inhalt und einen Ausdruck in seiner Lebensführung hatte, das repräsentierte Gott. In wenigen Wochen, und er beschreibt diese Wochen, was er täglich mit ihnen gemacht hat. Und zuerst mal hatten sie nur ihn, und ich sagte das eingangs dieser Predigt, die Menschen in ihrem und meinem Umfeld, sie haben nur uns. Und das Erste, wenn ein Mensch anfängt zu vertrauen, ist, er vertraut dir, er vertraut ihnen. Und er kennt sonst niemanden. Ich könnte jetzt einige Begebenheiten erzählen von Evangelisten. Ich darf mich ja immer damit beschäftigen, ja, und mich leidenschaftlich damit auseinandersetzen und habe viel Zeit von meinem Arbeitgeber, dem Missionswerk dafür, Menschen zu helfen, Wege zu Menschen zu finden. Und ich muss das in meiner eigenen Nachbarschaft auch tun. Was es gebraucht hat, meinen Nachbarn zu erreichen. Im Gebet und wie Gott es geführt hat. Zuerst mal hat der Mensch nur sie, nur dich. Und durch dich lernt er den Herrn kennen. Und dann hat er auch den Herrn. Und alles, was es braucht, ist, dass wir selbst das Wort Gottes empfangen, aufnehmen und dann bringt es Frucht. Und eine Frucht ist, dass Menschen, nachdem sie mich und dich kennenlernen, Vertrauen gewinnen, auf den Herrn kennenlernen, dann nicht mehr von mir abhängig sind, sondern den Herrn vor Augen haben und dem Herrn nachfolgen. Ich schließe mit Kapitel 2, Vers 7 und lese uns einen Vers vor. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Die Gemeinde in Thessalonich hat das Zeugnis, diesen Mann Paulus unter sich gehabt zu haben, nur wenige Wochen. Und er erinnert sie daran und sagt, war es nicht so, als ihr denn das Evangelium hörtet und den Herrn kennengelernt habt, da verbrachten wir viel Zeit miteinander, sagt an anderen Stellen auch, und ich war unter euch wie eine stillende Mutter, die ihr Kind pflegt. Und manch unter uns sind, glaube ich, viele Mütter, nicht wahr? Die Kinder gestillt haben. Haben wir den Kindern gesagt, ist nicht an der Zeit, lass ihn schreien. Wurde Willi Kessler groß, weil seine Mutter gesagt hat, lass ihn schreien, er ist wieder um 11. Nein, wenn er geschrien hat, hatte er alle Aufmerksamkeit. Warum? Weil ihm alle Liebe der Mutter, die ihn geboren hat, zugewandt wurde. Haben wir eine Vorstellung, wie Gott zu uns ist? Und wie wichtig das für verlorene Menschen ist, von uns das Wort Gottes zu hören, durch Leben und durch Wort. Und dann sind wir unter ihnen, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Und es kann nicht anders sein. Die Frucht daraus ist Gemeinde. Amen. Der Herr segne uns.